SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Seyran Atış ist Leute-Gast, Autorin, Frauenrechtlerin, Imamin in Ausbildung, Fragezeichen, werden wir gleich noch drüber reden. Auf jeden Fall Islam-Expertin, darf man glaube ich sagen. Und wir sind ja, erstmal herzlich willkommen, schönen guten Morgen, freue mich, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Wir sind ja mitten in der Themenwoche, in der ARD-Themenwoche. Woran glaubst du? Wie beantworten Sie diese Frage mit ein oder zwei Sätzen, die diese Themenwoche stellen?
Ganz deutlich und klar erstmal, ich glaube an Gott. Und ich glaube an den einen Gott der monotheistischen Religionen, der abrahamitischen Religionen. Und darüber hinaus glaube ich, dass der Glaube an Gott beinhaltet, dass wir an die Liebe glauben. Das ist dann für mich das Nächste.
Machen Sie sich mit dieser Aussage, Sie glauben an den einen Gott aller Religionen, machen Sie sich da schon angreifbar? Also gibt es da schon Leute, die sagen, oh je, das ist ja harter Tobak?
Ja, selbstverständlich, weil es Leute gibt, die auch die abrahamitischen Religionen sehr strikt und klar trennen wollen. Und ich sage, nein, guck doch mal auf die Entstehungsgeschichte, guck insgesamt überhaupt in die Heiligen Schriften. Wir haben so viele Parallelen, dass wir am Ende des Tages relativ viele Dinge haben, die da sich überschneiden und sehr ähnlich sind. Ja, ich will jetzt auch nicht die Religionen zu einem Brei machen. Das will ich damit auf keinen Fall sagen.
Sie haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Selam, Frau Imamin.
Imamin.
Ist unglaublich schwer auszusprechen. Also frei übersetzt, Hallo Frau Imamin.
Genau.
Damit sind Sie selbst gemeint.
Und nicht nur selbst, nein, deshalb ist das so offen. Sehen Sie, das ist sehr schön, dass Sie das genauso auch lesen. Auf der einen Seite begrüße ich die Imamin, die da kommt und bei uns in der Gemeinde betet, vorbeten wird.
Die Sie
und
selbst sind.
Und jetzt, genau, und irgendwann selbst ich auch vorbeten werde. Ich werde bei der Eröffnung zum Beispiel die Predigt schon sprechen. Also ich will Imamin werden. Ich bin in Selbststudium in Ausbildung, werde Islamwissenschaften studieren hier in Berlin. Da fange ich an, hoffentlich im Wintersemester. Und sobald es die islamische Theologie hier in Berlin gibt, fange ich da an, islamische Theologie zu studieren. Mein Traum war gewesen, dass ich in der Türkei, in der Ankara-Schule, in der theologischen Fakultät in Ankara studiere. Aber leider Gottes ist die Türkei gerade nicht der Ort, wo ich das kann. Und noch größer ist mein Traum, in einem arabischen Land zu studieren. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
Das sind Berufsausbildungsvisionen einer Frau im zarten Alter von 54 Jahren.
Ich bin doch jung, bitte.
Wollte das einfach jetzt mal so als Information anfügen. Also finde ich sehr respektabel.
Ja.
Sie haben schon angedeutet, Sie werden die Predigt halten bei der Eröffnung der von Ihnen mitgegründeten Moschee, einer liberalen Moschee in Berlin, was glaube ich übermorgen oder morgen stattfindet.
Am Freitag, am 16.06.
Und da werden wir auch noch drüber reden, über diese Moscheegründung. So ein Feiertag wie heute, Fronleichnam, Leichnam, bedeutet der Ihnen was?
Naja, wenn ich von christlichen Freunden eingeladen werde, da mitzugestalten oder an Ritualen mitzumachen, dann gehe ich hin und begleite das. Aber ansonsten ist das jetzt für mich als Muslimin kein besonderer Tag, weil das nicht zum Islam gehört. Aber ansonsten habe ich natürlich vollen Respekt davor, dass es für andere sehr wichtig ist.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Selam, Frau Imamin heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Es geht um Ihre Imaminnen-Ausbildung, wenn man das so nennen darf. Haben Sie gerade schon mal angedeutet. Und ich wusste, wie viele andere wahrscheinlich auch, gar nicht, dass Frauen überhaupt Imam werden können. Also Vorbeter einer Gemeinde. Ist das was komplett Normales, wenn man tiefer drinsteckt in diesem Thema?
Ja, selbstverständlich. Wenn Sie die muslimische Gemeinschaft fragen, werden die Ihnen sagen, ja klar, natürlich geht das. Frauen dürfen vorbeten, dürfen Imamin sein, aber nur vor Frauen oder Kindern. Das Außergewöhnliche, was wir jetzt machen für viele Muslime, ist, dass wir vor einer gemischten Gruppe einer Frau erlauben, vorzubeten und auch die Predigt zu sprechen. Wobei ich oder unsere Gemeinde da das Rad nicht neu erfindet. Es gibt seit Jahrhunderten in China Frauenmoscheen zum Beispiel.
Wo in es China? Neu,
in China, ja.
Aha, okay.
Explizit. Und das ist eine lange Tradition. Es gibt auch in einigen afrikanischen Ländern tatsächlich diese Tradition. Es ist nur bei der Mehrheit der Muslime so, dass sie es trennen. Und auch in China oder in anderen Ländern wird es getrennt. Es gibt explizit Frauenmoscheen. Was wir machen und was Amina Wadud 2005 als erste gemacht hat, islamische Theologin aus New York, Sie hat vor einer gemischten Gruppe, Männer und Frauen, vorgebetet. Und das theologisch auch begründet, denn es gibt weder im Koran noch in den Überlieferungen dafür irgendeine Aussage darüber, dass das nicht erlaubt ist.
Ja? Trotzdem werden viele muslimische Männer sagen, das geht gar nicht. Da werden wir im Laufe der Sendung auch noch drüber reden. Wenn ein christlicher Pfarrer, also ein Mensch, Pfarrer wird, evangelischer oder katholischer Pfarrer, dann muss er einen gewissen Studienabschluss machen und eine gewisse Anwärterzeit erfolgreich bestreiten. Gibt es ähnlich formelle Voraussetzungen dafür, Imamin zu werden?
Überhaupt nicht. Die gibt es gar nicht und das ist etwas, was die meisten Leute nicht wissen. Und aus diesem Grunde habe ich dieses Buch auch geschrieben, wirklich mit den Essentialen, Anfängerkurs sozusagen, um sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt nichts Vergleichbares wie die Ordination, nicht das Institutionalisierte wie in der christlichen Kirche, das haben wir nicht. Imamin bedeutet, wenn sie vorbeten, bedeutet einfach nur, dass aus der Gemeinschaft der Muslime, die sich getroffen hat, eine oder einer hervortritt und vorbetet. Das kann jeder machen. Wir sind da gleichwertig vor Gott und dazu braucht man keine Ausbildung. Das kann jetzt ganz spontan sein, dass mehrere Muslime zusammenkommen in einer Wohnung und das passiert täglich, ja, dass dann einer von denen dann sagt, ja, irgendjemand muss ja vorbeten, wenn es eine Gruppe ist, dann wird entschieden, willst du das machen? So, nein, mach du heute und so funktioniert das.
Aber so ein bisschen Substanz muss schon dahinter stecken. Sie haben ja angedeutet, Selbststudium und Sie würden gerne, wenn es politisch möglich wäre, in Ankara richtig studieren mit allem Zip und Zap, was dazu gehört.
Ja, das sind meine ganz, ganz persönlichen Ansprüche natürlich auch an Professionalität. Ja, ich möchte mich entsprechend auch zur Wehr setzen können, wenn Kritik kommt. Das ist natürlich ganz wichtig und außerdem aber auch der Gemeinde gegenüber Rede und Antwort stehen in bestimmten Sachen. Aber es gibt immer wieder Fragen, die auch die Rechtsgelehrten nicht sofort beantworten können, die schon viele Jahrzehnte diesen Beruf ausüben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute,
Sie schreiben in Ihrem Buch namens Selam, Frau Imamin, schreiben Sie in einem Kapitel über einen Gott. Also das haben Sie auch so mit der Überschrift versehen. Ein Gott. Wie ähnlich sind eigentlich die Götter, an die die Christen glauben, die Muslime glauben, die Juden glauben, wer auch immer glaubt?
Ja. Also wir haben bei den abrahamitischen Religionen, so, deshalb heißen die ja auch so, den Urvater, den Gründervater, der ein Gott, des
also
einen Gott glaubt.
Abrahamitisch heißt
Abraham,
sozusagen alles, was sich an Abraham anlehnt und was sich dann aufteilt in Muslime und Christen und Juden.
Genau, und angefangen mit den Juden natürlich. Das war ja die Ausgangssituation, dass Abraham den Glauben an den einen Gott.
So kurz erklären, halt ein bisschen Religionskunde heute.
Genau, ein bisschen Religionskunde. Und ich war sehr inspiriert und sehr beeindruckt von einer Ausstellung im Bode-Museum zum Thema Ein Gott.
Bode-Museum in Berlin.
Bode-Museum in Berlin, das war vor ungefähr 2 Jahren. Da gab es eine Videoinstallation. Ein Pfarrer, ein Rabbi und ein Imam haben die Geschichte Abrahams, die religiöse Geschichte, also aus der Bibel, im Alten Testament und aus dem Koran heraus erzählt. Und man ist gesprungen von einem zum anderen. Und am Ende haben diese 3 Männer aus den verschiedenen Religionen eine Geschichte erzählt, die für beide der Ursprung der Religion ist. Und Abraham als Vater der Gläubigen gilt. Ausgehend von diesem Punkt kann man doch nicht sagen, wir haben nichts miteinander zu tun. Also wir haben da gar nichts Paralleles. Und dann kommt als nächster Punkt dazu, dass es sich, es gibt die Terminologie des eifersüchtigen Gottes, aus der jüdischen Lehre wissen wir das. Ich bin der eine Gott und ich will nicht, dass du Götter hast neben mir. Das ist der Gott, der keinen anderen Gott.
Auf dieser Annahme fußen alle Konflikte dieser Welt, kann man fast sagen.
Absolut, genau, absolut. Und darin ähneln sich die beiden Religionen so stark und darin fusseln die Konflikte, wie Sie sagen. Und daran lehne ich mich an und sage, schaut mal, wir alle haben diesen Eifersüchtigen, diesen einen Gott, der sagt, kein anderer soll neben mir sein. Und am Ende ist es genau dieselbe Aussage, die uns trifft. Das heißt, wir glauben an nur einen Gott und der wird uns auch verkündet. Daran glaube ich ja auch, dass es eben nur einen Allerschaffer gibt, der alles das, was existiert, auch erschaffen hat. Und darin sind wir uns auch wiederum einig.
Und der
in den
Glaube
Religionen.
An sozusagen
das ist dann die Religion, die die Menschen am Ende machen.
Ja. und die sie dann auch verändern könnten.
Absolut.
Möglicherweise auch in Richtung religiöse Einheit, wer weiß.
Also, ja, ne? Natürlich. Schauen wir uns doch die Religionsgeschichten an. Ja? Also auch die jüdische Geschichte, wenn man sie vergleicht mit der Menschheitsgeschichte, dann ist das doch ein sehr kurzer Zeitraum, dass diese drei Religionen vorhanden sind und dass wir an diese drei Religionen glauben. Und ich glaube eben nicht an die Religion selbst, sondern ich glaube an Gott.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind, wie ganz viele Migrantinnen, Migranten auch, im Kindesalter nach Deutschland gekommen, nach Berlin, in ein relativ konservatives Elternhaus. Und sie schüttelt ein bisschen den Kopf. Ja. Sind also zumindest mal so konservativ, dass sie, ich glaube, mit 17 da heimlich abgehauen sind. Ne?
Ja, ich schüttel den Kopf nicht im Sinne von, nein, das stimmt nicht. Also traditionell bezeichne ich sie sehr, ja. Mhm. Aber religiös waren sie nicht so konservativ. Deshalb vielleicht meine Reaktion. Meine Eltern waren sehr türkisch-kurdisch traditionell, aber was die Religion anbelangt, waren sie sehr liberal.
Seltsam eigentlich, ne?
Nein. Wenn man,
also sie haben so sehr klassisch gelebt, sind in so ein Frauenbild reingewachsen, wo die Frau im Grunde genommen ausschließlich dafür da ist, die Männer im Haushalt zu bedienen und nach Möglichkeit nichts Eigenes zu machen. Das wird ja in vielen Familien, so vermute ich jetzt mal, auch religiös begründet, so eine Rollenaufteilung. Und dann ist es doch ein Widerspruch, dass es bei Ihnen eher anders war.
Nein, das ist eher falsch, das in einen Topf zu werfen. Es gibt tatsächlich eine Trennung zwischen Tradition und Kultur auf der einen Seite, aber gleichzeitig bedingen Tradition, Kultur und Religion sich gegenseitig. Mhm. In der Praxis vor allem, wenn man aus der Türkei kommt, und dann, dazu muss man ganz einfach wissen, dass die Türkei seit der Gründung der Republik 1923 durch Atatürk eine ausgesprochen eher laizistische Gesellschaft war, wo die Religion sehr ins Private verdrängt wurde und der Versuch auch unternommen wurde, in den öffentlichen Räumen die Religion nicht so präsent zu machen. Ich wurde in meiner Familie nicht gezwungen, ein Kopftuch zu tragen, in eine Moschee zu gehen, in den Korankurs zu gehen. Wenn bei uns in der Familie gebetet wurde, wurde da kein großes Tamtam drumherum gemacht. Religion wurde bei uns sehr sanft und sehr viel mehr mit Liebe verbunden und mit viel mehr eigener Entscheidung am Ende gelebt.
Als Sie dann weg waren von zu Hause, haben Sie, so lese ich in Ihrem Buch, erstmal eine ganze Zeit lang relativ religionsfern gelebt, auch in Wohngemeinschaften, Religion spielte keine Rolle. Und jetzt, haben wir gerade schon darüber gesprochen, sind Sie mit Anfang 50 dabei, sich zur Imamin ausbilden zu lassen? Also irgendwann muss es diese Rückkehr wieder gegeben haben. Wie kam das bei Ihnen?
Ich war schon als Kind nie areligiös. Ich war nie Atheistin. Auch als junge Frau war ich das nie. In meiner Familie, wie gesagt, habe ich Religion eher positiv mitbekommen. Wir haben gefastet hin und wieder. Aber es gab in unserem Haushalt auch Alkohol. Ja? Der Onkel kam und trank, mein Vater hat nie Alkohol wirklich gut vertragen, hat auch hin und wieder mal auf einer Hochzeit getrunken. Irgendwann hat er gar nicht mehr getrunken. Dann war er in Mekka, er ist ein Hadji gewesen, ist jetzt gestorben. Da erst recht natürlich nicht auf der Pilgerfahrt. Und meine Mutter hat kein Kopftuch getragen, aber seit sie in Mekka war, trägt sie es wieder. Also ich habe so diese wirklich sehr zurückhaltende Form von Religiosität erlebt. Und dass ich das jetzt so nach außen trage, das ist der Tatsache geschuldet, dass seit dem 11. September 2001 und seit ich Mitglied der Deutschen Islamkonferenz war von 2006 bis 2009 und den Entwicklungen im Hinblick auf Islamismus und politischer Islam, ich als Menschenrechtlerin, Frauenrechtlerin und auch als Aktivistin sage, wir müssen dem was entgegensetzen und auch als Muslime. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, es ist verantwortungslos von uns liberalen und moderaten Muslimen, die ja ihren Glauben so friedlich leben, uns nicht zu Wort zu melden, nicht Gesicht zu zeigen. Ich gehöre zu denjenigen, die auf den Aufruf der Mehrheitsgesellschaft hier in Europa reagieren, was da heißt, wo sind denn die friedliche Muslime, jedes Mal nach einem Anschlag, kommt ja auch die Frage, warum gehen die nicht zu Tausenden auf die Straße oder zu Hunderttausenden und demonstrieren, was ja jetzt in Köln passiert, was jetzt erst passiert, was schade genug ist. Ja? Und deshalb habe ich gesagt, brauchen wir sogar eine Moschee.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Seran Atish eröffnet morgen mit anderen Menschen zusammen eine neue Moschee in Berlin. Eine, wir haben es gerade schon angesprochen, eine Moschee, die auch Sinnbild dafür ist, dass liberale Muslime gesagt haben, wir müssen uns verstärkt präsentieren, gerade in solchen Zeiten, wo die Muslime ja durch die Terrorattentate einen schlechten Ruf haben. Die Moschee heißt Ibn Rushd Goethe-Moschee.
Ja.
Goethe ist klar,
ja.
Wobei wir natürlich klären sollen, was Goethe mit muslimischem Glauben zu tun hat. Was steckt hinter Ibn Rushd?
Ibn Rushd war ein großartiger Philosoph, der Aristoteles kommentiert und interpretiert hat, lebte in Cordoba, starb in Marrakesch, 1126 bis 1198. Und er war ein großer Aufklärer, ein großer Aufklärer im Islam. Und wir wollen einfach erinnern an die großen Aufklärer, an die großen Philosophen, die innerhalb des Islams Reformen, Aufklärung vorangetrieben haben. Und er war gleichzeitig auch Jurist und Arzt, wie es damals halt so oft war und bei Goethe ja nicht anders.
Das stimmt, aber Goethe hat ansonsten mit muslimischem Glauben überhaupt nicht mal wenig zu tun. Wie kommt er in den Namen ihrer Moschee?
Er hat gar nicht so wenig mit dem Islam zu tun. Ich denke, er hat sehr viel mehr damit, nicht nur denke, sondern weiß, dass er sehr viel mehr mit dem Islam zu tun hat, als viele Leute hier in Deutschland wissen. Mit dem westöstlichen Divan hatte er es ja auch ganz ausdrücklich und klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Islam für ihn sich gar nicht mehr so darstellte, wie es damals die Gelehrten eigentlich immer dargestellt haben, sondern eine viel friedlichere, eine viel poetischere Religion war für ihn. Und inspiriert durch den Hafiz, den großartigen Dichter Hafiz, hat er ja dann auch den westöstlichen Divan geschrieben, indem er sehr klar und deutlich beschreibt, dass es nur eine einzige Welt gibt, westöstlicher Divan deshalb, und dass wir Orient und Okzident als eins zu betrachten haben. Und seine Liebe zur Natur, oder das Göttliche in der Natur war für ihn etwas ganz Besonderes, hat er auch im Islam gefunden. Und vor allem war für Goethe in seiner Zeit im Grunde genommen im Islam sehr viel mehr Barmherzigkeit und Liebe, im Gegensatz zu der sehr verkrusteten Kirche in der Zeit, in der er lebt. Also man muss ihn auch in seiner Zeit sehen.
Ja.
Goethe war jemand, der einfach auch, wie wir gerade, wie viele andere, die Nase voll hatten damals in seiner Zeit, von der Art und Weise, wie die Kirche wirkte und auf die Menschen einwirkte. Das war ihm zu eng.
Glauben Sie, dass diese neue Moschee mit diesem liberalen Aufklärergeist, der sozusagen mittendrin steckt, glauben Sie, dass in Berlin die liberalen Muslime mehr oder weniger die Tür einrennen werden?
Das machen sie teilweise jetzt schon. Es melden sich Flüchtlinge, die sagen, in Syrien waren die Moscheen viel liberaler. Es melden sich türkische, arabische Männer, die uns darin unterstützen wollen, die diese Idee ganz toll finden. Und ich unterstreiche das ganz ausdrücklich, dass das auch Männer sind, die sich melden, eben nicht nur Frauen. Man könnte ja meinen oder denken, diese Frauen werden jetzt von Frauen mehrheitlich unterstützt. Nein, es gibt sehr viele Muslime, die offensichtlich auch die Nase voll haben, wie wir, von dem, wie der Islam dargestellt wird und was in Moscheen aktuell passiert. Viele Menschen haben keine Heimat in anderen Moscheen. Und für all diese Menschen wollen wir eben eine neue Heimat schaffen. Gläubig zu sein und modern und europäisch, das alles geht zusammen. Das wollen wir innerhalb unserer Moschee auch leben, vorleben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
mit Seran Ateş, die eine Moschee in Berlin dabei ist zu gründen, morgen wird sie offiziell eröffnet, die ein Buch geschrieben hat, Selam, Frau Imamin, sich also zur Imamin ausbilden lässt und dann im Endeffekt auch in dieser neuen Moschee selbst als Imamin tätig werden wird. Sie haben schon mehrfach auffällige Dinge gemacht, beispielsweise relativ provozierende Bücher geschrieben. Zum Beispiel eins mit dem Titel, Der Islam braucht eine sexuelle Revolution, war glaube ich 2008.
Neun.
Und dann sind Sie anschließend, haben sich Morddrohungen gegenüber gesehen. Sie können heute drüber lächeln, sehe ich jetzt.
Ja, also.
Ich meine, immerhin haben sich zwischendurch auch mal aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen ins Private. Macht man auch nicht ohne Grund.
Ja, ich lächle deshalb, weil ich dieses Buch nach wie vor ganz toll finde und nach wie vor es richtig ist, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und dass diese Morddrohungen immer wieder kommen und einen zwingen, hat mir nicht meinen Lebensmut und haben mir auch nicht die positive Haltung zum Leben und zu meinem Glauben genommen. Das ist es eigentlich, warum ich lächle. Und jetzt haben wir auch erwartet, dass sehr viel mehr Drohungen kommen. Aber Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Ich bekomme hässliche E-Mails. Da sind Leute, die mich beleidigen mit Worten wie, du gehörst gefickt und ich ficke dich, damit du wieder zu Verstand kommst. In einem Satz mit 8 Wörtern finden sie 4-mal ficken. Also diese Menschen haben extreme Probleme mit ihrer Sexualität. Insofern ist das Buch, Der Islam braucht eine sexuelle Revolution, nach wie vor Absolut richtig. Und
wie sähe diese Revolution aus, wenn sie so zu Ende gedacht würde, wie Sie sie sich vorstellen?
Angelehnt an das Buch und den Begriff der sexuellen Revolution von Wilhelm Reich beschäftige ich mich in dem Buch und überhaupt, also bei dem Gedanken der sexuellen Revolution in der islamischen Welt, damit, dass zum einen Sexualität was ganz Privates, ganz Intimes ist. Da hat niemand sich einzumischen, so wie die Kirche damals aus den Schlafzimmern verdrängt wurde, sage ich, müssen Imame und Hojas, Rechtsgelehrte, Sittenpolizei im Iran raus aus den Schlafzimmern, aus dem intimen Leben der Menschen. Sie haben da keinerlei Wort mitzureden. Wenn der einzelne Mensch, was seine Sitte und Moralvorstellungen, was Gutes oder Schlechtes macht, dann ist das eine Sache zwischen dem Einzelnen und Gott. Auf der anderen Seite war die sexuelle Revolution und die 68er-Bewegung selbstverständlich auch etwas, wo es um gesellschaftliche Umbrüche ging, wo es um gesellschaftliche Diskussionen ging, um Themen, die tabuisiert waren innerhalb der Gesellschaft und die Gesellschaft zu einer freieren Gesellschaft gemacht hat. Und das braucht die islamische Welt, ganz klar. Von Marokko bis Indonesien wünsche ich mir sehr viel mehr Demokratie. Ja, sehr wünsche ich mir überhaupt Demokratie.
Das, was Sie sagen, kann man das in einen Topf werfen zur gegenteiligen Entwicklung, dass beispielsweise das Kopftuch sich an einer stärkeren Ausbreitung, ich will nicht sagen erfreut, das wäre der falsche Begriff, dass mittlerweile auch im Kindergartenalter mittlerweile schon Mädchen mit Kopftuch rumlaufen. Ja. Kann man das in einen Topf werfen mit mangelnder sexueller Freiheit?
Absolut, denn das Kopftuch ist ein Instrument, um die sexuelle Selbstbestimmung der Frau in ein Korsett, in diesem Fall unter ein Kopftuch zu stecken. Frauen gelten als Sexualobjekte. Da ist das im Islam nicht anders als in den anderen Religionen. Wenn ich in Brasilien leben würde, würde ich gegen die katholische Kirche dort ankämpfen. Oder nicht nur in religiösen Zusammenhängen, auch in weltlichen Zusammenhängen. Wenn wir uns sexualisierte Werbung anschauen oder wenn wir uns Werbung im Kapitalismus anschauen, dann werden Frauen halbnackt auf ein Auto gelegt, fast nackt, der damit ein Auto verkauft wird. Das Gleiche passiert mit dem Kopftuch. Indem kleine Mädchen schon unter das Kopftuch gesteckt werden, wird ihnen sehr, sehr früh klar gemacht und gelehrt, du musst so viel wie möglich von deinem Körper verhüllen, weil Männer durch Haut, was sie sehen, sexuell gereizt werden. Und das ist eine Form von Sexualität, die meiner Ansicht nach ziemlich restriktiv ausgelebt wird und sehr unterdrückt ausgelebt wird. Und der Ausdruck dann dieser restriktiven Sexualität, der findet sich dann wieder in Radikalisierung und auch in Selbstmordattentaten, wo dann junge Männer davon träumen, 72 Jungfrauen im Paradies zu bekommen, wenn sie sich in die Luft jagen und so viele wie möglich mitnehmen. Also die Sexualität geht da wie ein roter Faden durch ganz viele Themen, was den Islam aktuell anbelangt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie schreiben in Ihrem Buch Selam, Frau Imamin, dass Sie am liebsten sozusagen Ihr Wissen vervollständigen würden, dadurch, dass Sie das Arabische besser beherrschen, dass Sie zum Beispiel dann auch den Koran im Original lesen können. Ja. Und immer wieder in der Diskussion ist ja, was steht eigentlich tatsächlich im Koran drin? Viele berufen sich auf den Koran, um zum Beispiel das Kopftuch
zu begründen
oder um Attentate auf sogenannte Ungläubige zu begründen. Mal ganz blöd gefragt, warum ist es eigentlich so schwierig zu wissen, was im Koran drin steht? Kann man das nicht einfach 1:1 übersetzen?
Die 1:1 Übersetzung ist sehr schwierig deshalb, weil Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, Arabische, Ihnen bestätigen werden, dass die Begriffe teilweise verschieden verstanden werden können und kleine Punkte, kleine Striche oder auch Wörter mehrere Bedeutungen haben, so wie in anderen Sprachen auch. Was aber im Grunde genommen nicht zu bestreiten ist, ist, dass Wörter wie Kimar, so Vorhang, nicht Kopftuch meinen. Nichtsdestotrotz in türkischen Übersetzungen sie plötzlich das Wort Kopftuch explizit Başörtü finden, was dann sozusagen eine Fälschung ist. Ja, es ist eine falsche Übersetzung, eine ganz bewusste falsche Übersetzung, damit die Menschen denken, es steht wirklich Kopftuch da drin.
Wenn Sie sagen, dass der Koran des Öfteren möglicherweise mutwillig fehlinterpretiert wird, schlicht und einfach betrogen wird bei der Übersetzung, falsch übersetzt wird, warum lässt sich die islamische Welt das gefallen, sich auf die Art und Weise im Grunde genommen betrügen zu lassen, so nenne ich es jetzt mal.
Die allermeisten Muslime, und das ist das größte Problem der muslimischen Gemeinschaft, können die arabische Sprache nicht, rezitieren den Koran auswendig und das reicht ihnen. Sie hinterfragen selbst nicht.
Sie verstehen das gar nicht.
Sie verstehen nicht, was sie da beten. Und sie verstehen auch nicht, was der Imam davor betet. Sie vertrauen, wenn sie in eine Moschee gehen oder in eine Gemeinde, vertrauen sie einfach darauf, was der Imam und der Hodja ihnen da sagt. Deshalb haben wir hier auch in Deutschland sehr viele Moscheegemeinden, wo Imame eine große Verantwortung dafür tragen, was die Menschen dann als ihre Religion wahrnehmen. Sie sind diejenigen, die starken Einfluss drauf haben. Das ist etwas, was mich nicht befriedigt. Ich möchte verstehen, was ich da lese. Es soll eine Poesie geben der arabischen Sprache, wenn man den Koran liest. Das sagen viele, die Arabisch können, die ich auch empfinden möchte. In Übersetzungen wäre vieles falsch. Und ich sehe es ja auch, wenn ich viele Übersetzungen gegenüberstelle und es gibt ja ungefähr 23 deutsche Übersetzungen, ja, dann sehen wir, dass es durchaus große Unterschiede gibt. Und dann kommen zu dem Koran, und das ist etwas, was ich auch nochmal hier ausdrücklich sagen möchte, liberale Muslime oder Menschen, die eine kritisch-historische Auslegung befürworten, orientieren sich sehr viel mehr am Koran selbst und versuchen da herauszubekommen, was ist Sinn und Zweck dieser Sure gewesen, wie können wir es in unsere Jetztzeit übersetzen. Die Orthodoxen, die konservativen Männer orientieren sich sehr viel mehr an den Überlieferungen und da haben wir noch viel mehr Fälschungen. Die Türken haben keinen guten Ruf, was das anbelangt. Sie erfinden sehr viele Hadithen selbst, ja, und sagen oder begründen das dann historisch auch ebenfalls für sich und meinen, hier ist ein roter Faden, so hat es der Prophet ganz sicher gemeint. Und deshalb sage ich, wir müssen dagegen ankämpfen und auf der Suche nach der Wahrheit uns kritisch auseinandersetzen mit den Schriften.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Islam-Expertin, Imamin in selbstorganisierter Ausbildung, Buchautorin, Rechtsanwältin. Arbeiten Sie noch als Rechtsanwältin?
Ja, ich mache Familienrecht und ich habe in der Türkei auch eine Filiale gegründet für Familienrecht, also was heißt ein zweites Standbein aufgebaut 2015, habe dort eine türkische Rechtsanwältin als Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, weil ich mehrheitlich oder sehr viele Frauen berate und betreue, die einen Bezug zur Türkei haben, was das Familienrechtliche anbelangt. Und ich mache nur noch Familienrecht schon längere Zeit.
Entspricht das, was Sie schwerpunktmäßig tun, dem Klischee dessen, was man sich so vorstellt, was so in türkischen Familien abgeht, an Unerfreulichkeiten, an Frauenunterdrückung. Ja. Entspricht das Ihrem Arbeitsalltag?
Ja, weitestgehend schon. Aus dem schöpfe ich ja auch ganz viel an Vehemenz, dass ich bei diesen Themen so bleibe. Und aus dem schöpfe ich ja auch teilweise das Wissen darum, was an der Basis so passiert. Ich arbeite tatsächlich mit den Frauen, die betroffen sind von religions- und traditionsbedingter Gewalt. Ich arbeite mit Frauen, die aus diesen traditionellen Fängen herausfinden wollen und unterstütze sie dabei. Und deshalb kann ich eigentlich sehr vieles bestätigen von diesen Klischees, wobei ich korrigieren möchte, dass das nicht nur für Frauen mit einem muslimischen oder türkischen oder kurdischen Hintergrund gilt, denn häusliche Gewalt, religions- und traditionsbedingte Gewalt gegenüber Frauen und Kindern findet sich weltweit gleichermaßen.
Mit der Betonung auf gleichermaßen.
Mit der Betonung auf gleichermaßen. Es gibt Nuancen. Diese Nuancen kann man auch wiederum ganz klar und deutlich ausmachen. Auch das gleichermaßen weltweit. Je höher eine Bildung da ist, je höher der Demokratisierungsgrad ist, desto mehr Gleichberechtigung der Geschlechter und Frauen und Männer im Alltag immer mehr auch Gleichberechtigung leben, desto weniger haben wir tatsächlich die Gewalt und Diskriminierung.
Seren Atesh war Leutegast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Bedanke mich sehr, wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit, viele Leser für Ihr Buch. Selam, Frau Imamin, natürlich auch alles Gute für die Eröffnung der Moschee, die Sie morgen in Berlin vorhaben. Auf dass das alles prima läuft. Und zum Schluss bei Leute ist Geschenkezeit.
Ach, vielen Dank.
Und ja,
das ist ja eine Überraschung.
Ja, das wird sich noch zeigen. Die Kommunikation, so nenne ich es mal, zwischen den Kulturen ist, wie ich finde, hervorragend dargestellt im Film Monsieur Claude und seine Töchter. Kennen Sie den?
Ja, natürlich. Das ist einer meiner Lieblingsfilme geworden.
Ich habe ihn trotzdem als Geschenk. Ich hoffe, Sie haben ihn noch nicht.
Also bisher
nur im Fernsehen gesehen.
Ah, genial.
Also wer es nicht kennt, ich darf es kurz erzählen. Ein gut situiertes französisches Paar hat 4 Töchter und wünscht sich passend, in Anführungsstrichen, wunderbar katholische Schwiegersöhne. Stattdessen hat die eine einen Muslim geheiratet, die andere, glaube ich, einen chinesischen Buddhisten, weiß ich gar nicht genau. Dann ist ein Jude im Spiel. Ja, und dann alle Hoffnung ruht auf der der vierten Tochter. Und sie schleppt einen Schwarzafrikaner an. Ich weiß gar nicht, welchen Glaubens. Auf jeden Fall ist dieser Film wunderbar.
Der ist genial, dieser Film.
Und darf ich ihn gerne als vielen Geschenk überreichen. Freue mich, dass Sie Leute Gast waren. Alles Gute, schönen Tag.
Danke auch. Tschüss.